Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
Hallo Christina.
Hallo Katrin. Heute haben wir Marie-Sophie Schulte von Schulte Architekten bei uns zu Gast. Das Büro ist in Köln und Paris und verbindet Erfahrung mit Experimentierfreude. Marie-Sophie bringt einen ganz besonderen Blick auf Architektur und Stadtplanung mit, geprägt von ihren Jahren in Paris, Mailand und natürlich Köln. Spannend ist auch ihr Umgang mit Materialien wie Holz, Lehm und Hanfbeton. Alle diese Themen zeigen, wie sehr sie über klassische Architektur hinausdenken. Heute sprechen wir über Wohnen, nachhaltige Materialien und auch die Frage, was europäische Perspektiven auf unsere Städte verändern können. Herzlich willkommen, Marie-Sophie. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo Christina, hallo Katrin. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Marie-Sophie, wir stellen ja am Anfang immer ein paar Fragen. Und worüber musstest du in den letzten Tagen schmunzeln oder lächeln?
Ja, also meine Freude war sehr groß, als wir im beruflichen Sinne neulich einen Award bekommen haben für unser gemeinsames Projekt, wo ihr ja auch beteiligt wart, das Veedel in Köln. Da wurde ja ein innovativer Planungs- und Beteiligungsprozess in der Phase 0 ausgezeichnet. Das hat mich zum Lächeln gebracht. Und im Privaten, das muss ich einfach erwähnen, bin ich ja Tante geworden. Christina weiß es. Meine Schwester hat ein Baby bekommen und das ist dann doch immer so ein besonderer Moment, wenn ein kleines Wesen das Licht der Welt erblickt und alles so stehen bleibt.
Dann mal ganz herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Super. Für beides, ne? Also ich meine, für beides total super.
Ja, zu beiden Sachen kann man gratulieren. Das ist wohl wahr. Ja. Und wenn du zurückblickst, wolltest du als Kind auch schon Architektin werden oder was wolltest du werden?
Also ich wollte tatsächlich in der Jugend Schauspielerin werden und habe auch in der Schule sehr viel Theater gespielt, bin dann auch bei den Bühnen der Stadt Köln unterwegs gewesen, habe dort bei einigen Produktionen mitgemacht, sodass ich mir da schon die Frage gestellt habe, ob das nicht eine gute Alternative wäre. Ich habe mich dann dagegen entschieden aus eigentlich zwei Gründen. Einmal, weil das Schauspielersein schon auch eher immer da tätig ist, wo die anderen Freizeit haben. Das war mir dann sehr bewusst. Auch die körperliche Einsatzbarkeit dann, die da mit reinspielt. Und ich hatte schon auch einen größeren Willen zur Gestaltung und der Architektur. Und irgendwie hat mich dann die Architektur doch mehr angesprochen.
Und was kannst du richtig gut?
Ich glaube, ich kann sehr gut vernetzen und so mobilisieren. Das ist mir so als Kind auch aufgefallen. Ich habe immer versucht, so in der Gemeinschaft was zu gestalten. Und wir hatten, glaube ich, unter Freundinnen so eine Aktion, die mir in Erinnerung bleibt, wo wir Quartiersplatz, der keine Spielflächen hatte, versucht haben zu beleben, haben Unterschriftaktionen gestartet, sind dann in die Politik damit gegangen. Und im Rathaus von Köln durften wir dann unsere Idee vorstellen. Und das hat dann Früchte getragen und mittlerweile gibt es denn immer noch diesen Spielplatz. Deswegen glaube ich, so ein bisschen mobilisieren, vernetzen, also alles, was ja auch unsere Projektarbeit so ein bisschen heute mit ausmacht, ist einer meiner Stärken.
Ganz früh schon, super.
Ja, wir haben auch heute noch eine Gemeinsamkeit. Ich habe nämlich auch viel Theater gespielt, wusste ich auch
Echt?
Noch nicht.
Ja. Ach Christina, ja, dann müssen wir aber zusammen. Nochmal.
Ja. Und gibt es auch etwas, was kaum jemand über dich weiß?
Ich glaube, also ich habe ja im Ausland studiert, in Paris. Meine ganze gesamte Architekturstudiumphase ist im Ausland gewesen. Aber ich glaube, was die wenigsten wissen, ist, dass ich vorher Mode studiert habe, ein Jahr lang, weil ich nicht die Sprachschule machen wollte. Ich wollte nicht nur, sag ich mal, die Ausländer in Paris kennenlernen bei der Sprachschule. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir etwas raus, wo ich Französisch sprechen kann, aber noch was lerne. Und das war das Modestudium. Und da habe ich dann Stilismus und Modellismus in Paris gemacht. Und das weiß, glaube ich, nicht jeder.
Auch sehr passend zu Paris.
Ja.
Ja, danke schön. Genau. Also, dann wechseln wir jetzt mal zu deinem Büro, wo du jetzt bist. Ihr beschäftigt euch ja sehr intensiv mit der Frage, wie wir in Zukunft wohnen wollen und vielleicht auch letztendlich wohnen müssen. Und was bedeutet Wohnen von morgen für dich und sind zentrale Aspekte, die wir unbedingt an der Stelle mitdenken müssen?
Ja, also ich denke, erstmal ist das eine total spannende Frage und auch eine Frage, die über unsere Planer-Baubranche hinaus jeden beschäftigt. Für mich gibt es eigentlich so drei Aspekte, die ich mit dem Wohnen von morgen verbinde oder auch zukunftsfähig finden würde. Das ist einmal, dass ich glaube, dass der Wohnraum möglichst flexibel und anpassbar gestaltet werden sollte. Das heißt, dass wir eigentlich diesen klassischen Fall, man ist in einer sehr großen Wohnstruktur, hat Kinder, die Kinder werden größer, ziehen aus und möchten eigenständig unterwegs sein und dann wohnen eigentlich in sehr großen Wohnungen oder Häusern nur 1 bis 2 Personen, die eigentlich nicht die Nachbarschaft verlassen wollen und dementsprechend dort bleiben. Aber ich glaube, wenn wir hier schaffen, dass der Wohnraum flexibel auf solche Lebensveränderungen eingehen kann, dann hätten wir sehr viel gewonnen und könnten sicherstellen, dass man in einer Nachbarschaft bleibt und seinen Wohnraum anpassen kann. Das heißt, das wäre ein Aspekt, den ich für das Wohnen von morgen sehr wichtig befinde. Und dann Wohnen und Gesundheit ist, denke ich, ein Aspekt, der in der Zukunft extrem wichtig ist, dass wir gesunden Wohnraum schaffen, wo, sag ich mal, die Baukonstruktion an sich, also gesunde Materialien, Ausrichtung, Lichtverhältnisse, aber eben auch Bewegung in die Wohnstrukturen mit integrieren. Also wie können wir sicherstellen, dass wir auch gesund bleiben in unseren Wohnräumen und damit verbunden vielleicht noch das Gemeinschaftsthema. Denn ich denke, in unserer aktuellen Gesellschaft bemerken wir auch eine starke Isolierung, vielleicht durch Social Media, wo wir uns schon stark zurückziehen und zurücknehmen. Und wenn wir es schaffen, mit dem Wohnraum Gemeinschafts- und Begegnungsflächen zu generieren, wo wir dann auch wieder so eine Begegnung und auch eine Gemeinschaftsfähigkeit schaffen, dann wäre das sehr wichtig, auch für unser Wohnen an sich.
Genau, eine Frage dazu. Da braucht man aber eher neue Projekte oder kann man das auch mit vorhandenem Wohnraum? Also das frage ich mich nämlich gerade, ne? Weil es gibt ja viele Häuser, viele Einfamilienhäuser, Reihenhäuser. Da stelle ich mir das schwierig vor, ne? Also das, da müsste man ja schon rausgehen oder wechseln, ne? Und mein Vater würde sein Haus nicht verlassen. Den habe ich schon öfter erwähnt im Podcast, ne? Den erwähne ich immer. Ich denke dann immer, der würde nicht gehen. Ich würde auch nicht so gerne gehen. Obwohl das vielleicht auch angesagt wäre. Also das stelle ich mir schwierig vor, ne?
Also sicherlich ist das eine klare Anforderung erstmal an den Neubau. Da kann man das am einfachsten berücksichtigen, dass man da vielleicht flexible Gebäudestrukturen schafft. Aber wir haben eben auch sehr viel Bestand. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft, dass wir den Bestand so neu denken, dass das dort eben auch möglich ist. Das liegt vielleicht auch an kulturellen Empfindungen. Also dass man sich sehr auch, wenn man auch in einem Haus oder einer großen Wohnimmobilie wohnt, vielleicht damit verbunden fühlt und die erstmal nicht teilen möchte. Vielleicht ist das auch ein Thema. Und man könnte da vielleicht auch an nochmal etwas dynamischeren Erweiterungen, Strukturen, Aspekten denken, wo man schon auch Möglichkeiten schafft, im Bestand da auch eine flexiblere Herangehensweise zu schaffen. Denn ich glaube schon, dass dieses, genau, Adressbildung, Wohnen bleiben sehr stark mit einer Nachbarschaft und einer Umgebung zusammenhängt, die einem bekannt ist, gerade im Alter, wo man eben nicht so einfach wechselt. Und da ist es schon wichtig, dass wir da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen umlenken und denken.
In Deutschland ist der Wohnraum ja auch einfach irgendwie mit ganz vielen Emotionen und ich habe jetzt eine Immobilie, einen Wert geschaffen, verknüpft. Wir waren am Wochenende mit dem Büro auf Exkursion in den Niederlanden und da hat der Guide, mit dem wir unterwegs waren, noch erzählt, dass es da auch eine Karriere im Wohnen gibt und dass da man viel schneller Wohnraum oder eine Wohnung wechselt. Wenn ich mir mehr leisten kann, verkaufe ich was, ich kaufe eine neue. Da stoßen wir in Deutschland ja auch gewissenhaft an Grenzen, ne? Man kann eine Immobilie, wenn man die nicht 10 Jahre besitzt, gar nicht so einfach verkaufen. Also da gibt es auch andere Systeme in den Ländern, weil du das gerade auch mit diesen kulturellen Verschiedenheiten ansprichst. Aber stoßt ihr auch auf von der Vision, den Themen, die du gerade geteilt hast, auch auf politische oder wirtschaftliche Grenzen? Also wo ist man als Planer mit Vision und Realität oft in anderen Welten unterwegs?
Ja, also ich denke, um nochmal direkt aufzugreifen, was du auch gerade angesprochen hast, tatsächlich dieses Kulturelle, was ja dann auch politisch irgendwie behaftet ist, dass wir als Deutsche schon auch sehr viel Fläche vielleicht beanspruchen und auch da so, ich habe da auch Zahlen im Kopf aus den 90ern, glaube ich, wo wir 35 Quadratmeter pro Kopf in Anspruch genommen haben und mittlerweile sind wir bei knapp 50 Quadratmetern. Das sind einfach Entwicklungen, die sind vermutlich auch grenzenübergreifend vorhanden, aber wo wir uns schon kulturell einfach nochmal in Frage stellen können und dürfen. Und das natürlich dann auch eine Herausforderung mit sich bringt, einfach mit weniger Fläche vielleicht klarzukommen. Und da, ich habe ja 15 Jahre in Paris gelebt, da hatten wir sehr wenig Fläche und das, da hat man auch die Möglichkeit, sich zu entfalten, aber da ist man auf andere Flächen angewiesen, ob es in der Stadt ist oder Gemeinschaftsflächen. Also dieses Thema der kulturellen Fläche, glaube ich, ist definitiv ein Faktor. Ich glaube, dass wir in Deutschland das Thema auch des komplizierten Bauens haben, was natürlich letztendlich auch Herausforderungen dann im Wohnungsraum und für solche innovativeren Projekte vielleicht darlegt, wo wir einfach auch an Normen und Standards gewöhnt sind in Deutschland, die vielleicht in anderen Ländern auch gar nicht unbedingt so an den Tag gelegt werden und wo wir, denke ich, auch nochmal ein Umdenken mitnehmen könnten. Ja, das alles sind so die Herausforderungen, denke ich, die wir dann auch in den Projekten sehen oder Wohnraum, der schnell beschaffen werden muss, wo wir lange Genehmigungsverfahren haben. Also diese ganzen Hürden, die wir auch gerade in aller Munde so zum Thema Wohnen in Deutschland besprechen und die wir auch verändern müssen, glaube ich, die haben wir tatsächlich auch so im Alltag.
Ja, und kulturell, ne? Während ich dir so zuhöre, denke ich, ich finde diese ganzen neuen Wohnprojekte, die es auch in Münster gibt, spannend, ne? Wo man auch zusammenzieht, auch unterschiedliches Wohnen altersübergreifend. Und denke dann aber auch, ich bin auch ganz gerne für mich. Ne? Also das habe ich direkt im zweiten, wo ich so denke, wie viel will ich da mit mich beteiligen? Weil da muss man sich auch beteiligen, sich auch einbringen in die Gemeinschaft. Und da ist irgendwas, ne? Die Einsamkeit ist da und sie sind trotzdem, wir sind auch gerne für uns. Also da ist auch irgendwas, ne? Wo wir noch anders in Bewegung kommen müssten. Ich weiß nicht genau wie, aber selbst ich habe das, obwohl ich gerne in Gemeinschaft unterwegs bin, denke ich, bin auch gerne dann wieder für mich.
Das ist die Mischung, ne, am Ende, glaube ich. Oder auch, dass das eine Extrem ist, sucht man sich die Innenstadt aus und die Begegnung oder wohnt man komplett isoliert auf dem Land? Das sind ja alles Themen, die letztendlich da reinspielen. Ich glaube eben nur, also wenn wir auch zum Thema Nachhaltigkeit das in Verbindung bringen, wo wir ja auch eine Endlichkeit in dem Planeten und in den Flächennutzungen haben, da ist es schon wichtig, dass wir eben diesen Traum vom Einfamilienhaus und seiner eigenen großen Immobilie, dass man das vielleicht tatsächlich doch nochmal umdenkt. Und das ist kulturell, glaube ich, sehr behaftet. Und auch wie Christina gesagt hat, dieses Veränderungsthema. Also in Frankreich kenne ich das auch von meinen ganzen Freunden und Bekannten. Da wechselt man den Wohnraum, ohne sich da groß den Kopf zu machen. Vergrößert, verkleinert sich je nach Lebensveränderung und das ist, glaube ich, bei uns noch so ein bisschen schwerfälliger vielleicht.
Ja, aber das ist ja auch in ganz vielen Dingen verhaftet, ne? Also in anderen Ländern kriegst du viel einfacher einen Kredit, ne? Also wird gar nicht das so viel hinterfragt. Oder ich kenne es auch aus einer Freundin, die jetzt in Amerika schon ewig lebt, ne? Da wird auch einfach ein Haus gekauft, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Und wenn ich in eine andere Stadt ziehe, ne? Also die ziehen ja mal auch eben in die nächste Stadt, die dann 8 Stunden entfernt ist, dann wird dieses Haus verkauft und dieses Umdenken zu schaffen, auch in der ganzen Kultur, in der ganzen Gesellschaft. Das wird ja Jahrzehnte brauchen, bis man da in die Veränderung kommt. Und dafür müssen einfach neue Projekte geschaffen werden, die einfach auch lebenswert sind, wo es cool ist zu wohnen, zu experimentieren. Auch fängt es da ja an bei der ersten eigenen Wohnung, bei Studierendenwohnheimen. Ne? Können die nicht auch diesen Spirit von, wie kann dich anders wohnen, verbinden, damit ich überhaupt Lust habe, mal darüber nachzudenken und andere Sachen kennenlerne. Also ich glaube, ne, wenn man überlegt, wie hat das die Fahrradfahrumstrukturierung in den Niederlanden, die ist, glaube ich, irgendwie in den 70ern entstanden, ist 50 Jahre her oder über 50 Jahre. Jetzt sind die Fahrradfahrnation.
Ja, und was tatsächlich drauf einzahlt, was ich aber eigentlich nicht so cool finde, ist, du kannst dir im Grunde gar nichts mehr leisten an Wohnungen und ne, eigene Häuser. Ne, die Generationen, die jetzt kommen, die werden das Geld ja gar nicht mehr haben. Also es muss andere Wohnformen geben, damit man ne, überhaupt noch mit Familien vernünftig leben kann. Also das wird ja, da ist ja auch ein Riesenknackpunkt, ne? Also das heißt, es kommt von mehreren Seiten.
Also bezahlbarer Wohnraum ist, glaube ich, das A und O, bevor man überhaupt dann über die unterschiedlichen Wohnformen sprechen kann. Eben. Und das ist, denke ich, das Thema, was wir aktuell wirklich als Bauwende hier betrachten müssen. Und da sollten wir auf jeden Fall Antworten finden, dieses eben einfacher machen zu bauen und die vielleicht eben, dass ich habe eben die Standards angesprochen, also dass wir da auch in Deutschland vielleicht wieder zu einfacheren Formen kommen, die auch eine ganz andere Herangehensweise mit sich bringen. Und den Vergleich haben wir ja auch zu den Bauvorhaben in Frankreich, wo Decken, Wandaufbauten, das ist alles fast die Hälfte von dem, was wir in Deutschland verbrauchen. Und das, denke ich, spielt dann auch in eine Bezahlbarkeit von Wohnraum mit.
Ja, weniger Ressourcen nutzen, definitiv. Die Frage ist auch, du hattest eben angesprochen, ihr experimentiert auch mit anderen Materialien. Können die auch einen Beitrag dazu leisten, kostengünstigen Wohnraum zu schaffen?
Du spielst, glaube ich, darauf ab, auf unsere Herangehensweise mit vielleicht Hanfbeton oder Holz, also den nachwachsenden Rohstoffen. Also was ich da erstmal spannend finde, ist, dass das sind Rohstoffe, die wir eigentlich verlernt haben anzuwenden. Das sind tatsächlich Rohstoffe, die gibt es in der Menschheit, glaube ich, viel verbreiteter über die Jahrhunderte. Und es ist tatsächlich eigentlich back to the roots von den Rohstoffen her. Und das versuchen wir jetzt gerade wieder zu lernen und auch anzuwenden. Und die Schwierigkeit, das dann in, sag ich mal, einem Geschosswohnungsbau oder in einem größeren Bauvorhaben anzubringen, da spielt ja dann die Musik dann auch von der Möglichkeit her mit. Auch im Fachwerkhaus oder in einzelnen kleineren Strukturen ist das sicherlich erprobt und auch möglich. Und da finde ich es ganz spannend aktuell. Also wir haben ein Bauvorhaben in Frankreich auf der Ile de Nantes, wo wir mit Hanfbeton diese Experimente machen. Und da geht es tatsächlich genau darum, eine Wirtschaftlichkeit mit den nachwachsenden Rohstoffen darzustellen. Und diese Wirtschaftlichkeit ist natürlich zwingend notwendig, wenn man in diesen größeren Maßstäben denkt. Und beim Hanfbeton ist das tatsächlich an sich, das Material ist nicht teuer. Was dort spannend ist, wie kriegt man eben die Anforderungen, ob es der, sag ich mal, der Brandschutz, die Wasserthematik, wie kriegt man das auf das ganze Gebäude dann dimensioniert? Und das erproben wir dort. Und deswegen ist das schon sicherlich ein innovativer Baustoff, der Back to the Roots verbindet, der aber letztendlich aufzeigt, dass wir eben nachhaltig und nachwachsend denken können mit einer Wirtschaftlichkeit. Also in diesem Fall modular versuchen wir das umzusetzen, dass wir Fassadenstrukturen aus diesem Hanfbeton und einer Holzständerweise so konzipieren, dass man die übereinander stapelt, was natürlich viel wirtschaftlicher ist und dementsprechend dann auch machbar. Was ich spannend bei diesen nachwachsenden Rohstoffen finde, ist, das sind so Alleskönner. Die haben irgendwie so eine Superpower. Also ich musste in Paris ein Seminar belegen, wo wir eben als Planer uns ausbilden lassen, dass wir auch wirklich den Hanfbeton ansetzen können. Und dann mischt man den an und je nachdem, wie viel Wasser man dazu gibt, das ist ja so ein Hanfbeton, wird aus diesen Hanfschäben, das ist aus der Hanfpflanze letztendlich, herkommt und die werden mit Wasser und Kalk letztendlich angemischt und je nach Mischung kann man die für die Fassadendämmung benutzen oder für das Dach oder für den Boden oder für den Putz und dass so jemand, also ein einziger Rohstoff, so ein Alleskönner mit sich bringt, das finde ich total klasse und das zeigt einem auf, dass einfach auch die natürlichen Dinge so viel mehr können, als wir heutzutage wissen. Und das haben wir so ein bisschen verlernt.
Und ist da Frankreich offener? Also du erzählst ja gerade, ihr probiert das, ne, in Paris. Also das wäre so eine Frage, wie ist der Umgang eigentlich in Deutschland mit diesem Thema und dem Bereich in der Architektur und in Frankreich? Also du bist ja spannenderweise an beiden Orten unterwegs und hast da ja so ein bisschen so einen Einblick, ne?
Also definitiv hast du das schon vorweggenommen, die Franzosen sind mutiger. Sie sind auf der einen Seite mutiger und experimentierfreudiger und wir haben das für uns nämlich auch verglichen und versucht zu verstehen, wie jedes Land mit der Bauwende letztendlich umgeht und im Bereich auch zum Klimaschutz. Frankreich ist natürlich auch zentralistisch angelegt. Das heißt, die entscheiden in Paris oder was weiß ich wo, also die entscheiden national gesprochen, wie gebaut werden soll. Das ist natürlich dann ein sehr direkter Weg, der auch sehr viel vorgibt. Und das ist jetzt so geregelt, dass die auch vorgeben, dass man 50% aller Gebäude aus nachwachsenden Rohstoffen realisieren soll. Das heißt, wenn das so erstmal vorgegeben ist und im Baurecht verankert ist, provoziert das natürlich eine Experimentierfreude, die auch, ja, die notwendig ist, um dem gerecht zu werden. Denn da ist man ganz schnell bei Gebäudestrukturen, die aus Holz realisiert werden oder Dämmstrukturen aus Stroh oder Hanfbeton oder anderen nachwachsenden Rohstoffen, die dann wiederum auch diese ganzen lokalen Produktionsketten auch wieder hervorrufen und aktivieren. Und da sind die Franzosen schon, muss ich sagen, mutiger. Auch hier nochmal unser Projekt in Frankreich mit dem Hanfbeton, da hat weder der Bauherr diese Erfahrung bisher mitgebracht, noch wir Architekten. Und man versucht es aber zu schaffen und umzusetzen und sich lokal so zu vernetzen, dass dort eben auch die Realisierbarkeit des Gebäudes möglich ist.
Also das finde ich ja super spannend, dass ihr die Erfahrung noch nicht richtig und also dass sie das wüsste ich nicht, Christina, gibt es das bei uns? Man muss doch immer irgendwie Referenzen mitbringen, dass man alles schon kann, ne?
Nö, oder? Nein, nein.
Nee,
also wir machen auch Dinge zum ersten Mal. Eingangs das Beispiel, was Marie-Sophie erzählt hat mit dem Fädelprojekt. So ein Projekt hat in der Form auch noch nie jemand gemacht und wir haben ja alle zusammen das gelernt. Also das Ganze schon machen, was in Deutschland ja anders ist, dass hier das auch über die Länder, ne? Die Länder machen ja die Bauordnung. Also hier ist es ein bisschen verteilter. Von daher ist es schon ein anderes System, wie das in Deutschland funktioniert. Und die Erfordernis zum Mut ist ja noch nicht da. Und die Eigeninitiative, Mut mitzubringen, ist einfach noch nicht da. Also ich glaube, da sind, wenn man sich jetzt alle am Planungsprozess die Menschen anguckt, sind wahrscheinlich die Planer, die noch am ehesten sagen, wir wollen es machen, aber dann gibt es von vielen Seiten einfach den Dämpfer und das ist so ein bisschen schade. Also man wird so ein bisschen nicht gelassen. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, Marie-Sophie.
Ja, also wie gesagt, auch aus diesem Prozess habe ich halt, man hat große Lust, das jetzt überall anzuwenden, zu testen und da ist schon, muss ich sagen, in Deutschland ist das eine andere Herangehensweise einfach. Da wird eben auch nicht dieses vorgeschriebene, also wenn das Baurecht vorsieht, ihr müsst 50% nachwachsende Rohstoffe integrieren, dann braucht man mit keinem darüber diskutieren und hier in Deutschland wird das alles so ein bisschen passiver angelegt über Zertifizierungsmaßnahmen, die natürlich einen Anreiz schaffen, das dann auch finanziell zu stemmen. Aber den Innovationsfaktor, finde ich, nicht so in den Vordergrund bringt, da auch eine Experimentierfreude an Materialien möglich zu machen. Und da hoffe ich schon, dass wir da in Zukunft einfach mehr Möglichkeiten in Deutschland auch bekommen.
Und hat das denn, also ihr habt ja diese beiden Büros, ne? Da würde ich sagen, braucht man wahrscheinlich auch Mut für, ne? Dass ihr in Paris und in Köln Büro habt. Dann einmal ganz kurz, wie ist das denn entstanden? Also du warst viel unterwegs, hast international studiert und wie kommt man da darauf, dass man das dann einfach so
setzt? Ja, also genau. Wir sind ja ein Familienunternehmen, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt.
Ja.
Oder hattest du, glaube ich, in der Vorstellung so nicht aufgezeigt. Also meine Schwester und ich sind in dem Familienbüro unseres Vaters eingestiegen. Und das Büro Schulte-Architekten ist seit über 25 Jahren in Köln tätig. Und wir haben mit unserer Studienaktivität in Frankreich und den Kontakten, ich war dort ja auch in vielen Pariser Büros tätig, kurz selbstständig. Und da haben wir natürlich ein Netzwerk auch entwickelt, wo sich es angeboten hat, da auch weiterzumachen. Auch eine persönliche Leidenschaft sicherlich. Und diesen Mut dann auch zu bringen, dort wirklich zu gründen, das ist auch tatsächlich echt ein Prozess, muss man wirklich auch sagen. Ne? Das ist ein zweites Büro, ein zweiter Standpunkt. Man stellt ein. Wir haben natürlich den Wettbewerb da sehr schnell gewonnen, der es einem dann auch ermöglicht, sich auch dort ansässig zu machen und sich dann auch in diese anderen Strukturen mit reinzudenken, also sich im Hanf auszubilden und so. Also das ist schon sehr spannend und macht Spaß, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, klingt gut.
Die Neugier muss da sein und die Lust, das zu tun, hast du ja auch gesagt, ein bisschen Leidenschaft, dann ist das eine gute Portion, die man braucht, um da zu beginnen.
Ganz richtig, ja.
Was würdest du denn sagen, was sind die drei Fähigkeiten, die Architektinnen und Architekten aus deiner Sicht besonders dringend jetzt in den nächsten Jahren brauchen? Du hast die Themen Bauwende, bezahlbarer Wohnraum angesprochen.
Ja, also erstmal denke ich, muss man die Krise oder die Themen, die wir aktuell auf dem Tisch haben, auch immer als Chance sehen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man kreativ werden darf. Also Kreativität wäre so ein Punkt, den ich mitgeben würde, dass man innovativere Lösungen schafft, die eben aus einem Problem vielleicht entstehen. Ich würde sagen, die Vernetzung, wie ich auch ursprünglich oder einleitend schon mal gesagt habe, sich gut zu vernetzen. Wir können heutzutage sehr viel Wissen abgreifen. Wir müssen aber, glaube ich, schaffen, dieses Wissen sinnvoll und gemeinsam einzusetzen, dass man eben in diesen übergeordneten Projektteams es schafft, so zu arbeiten, dass wir zielgerichtet und projektspezifisch arbeiten. Und das, glaube ich, schaffen wir nur in der Vernetzung. Und das zeigen, glaube ich, die Beteiligungsprozesse, die wir alle schon sehr früh beginnen. Das zeigt aber auch eben die Experimentierfreude, die man in so einem Team dann auch entwickeln kann, indem man gemeinsam lernt und sich vernetzt. Ja, und vielleicht noch ein weiterer Punkt, dass man agil bleibt vom Herangehen, sich eben auch das, was wir so ein bisschen von den Gebäuden vielleicht erwarten, auch selber an den Tag legt, also anpassbar bleibt und sich da auch mitentwickelt. Denn ich glaube, man muss da eine Offenheit in der Zukunft zeigen und das auch in seinen Alltag mit einbringen. Also kreativ, agil und vernetzt wäre mein Hinweis für die Architektin und Planerin der Zukunft.
Ich packe jetzt nochmal mutig und neugierig dazu. Habe ich auch schon gehört von dir.
Finde ich auch gut.
Bist du auch. Und wenn du jetzt mal guckst, hast du irgendwie einen Zukunftsimpuls, den du unseren Hörerinnen mitgeben könntest? Also genau, wie kann man sich für die Zukunft gut aufstellen? Gibt es irgendein Buch, was man lesen müsste oder irgendwas anderes?
Also das, was du gerade gesagt hast, sich selber die Chancen ergreifen, mutig sein und dann in die Zukunft gehen mit ein bisschen back to the roots. Also das, was wir auch aus den Vergangenheiten, also ob es die Materialien sind oder andere Dinge, dass wir alles neu in Frage stellen, aber vielleicht mit einem Blick auf back to the roots und vieles schon vorhanden ist, was man auch neu anwenden kann, wäre so ein Zukunftsimpuls.
Ja, schön.
Und Deutschland muss mutiger werden und sich ein bisschen was von Frankreich abgucken, habe ich auch im Gespräch gelernt.
Ja, ja, also interessant, das wusste ich nicht, dass Frankreich da so also offener ist. Das hätte ich gar nicht so eingeschätzt.
Ja, also ich empfehle dir mal so durch die Städte oder vielleicht urlaubsmäßig kommst du da ja nochmal vorbei. Letztes Jahr war ja Olympia auch in Paris, da haben die ganz viel gebaut, auch im Bereich Holzbau im Pariser Raum. In Nantes, dort wo unser Projekt ist, auf der Ile de Nantes passieren auch ganz spannende Projekte. Also das ist schon, da ist sehr eine große Experimentierfreude, die man da auch touristisch sehr gut erfassen kann.
Aber das liegt doch auch an der Bürgermeisterin, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Ist sie nicht auch total innovativ mit Grün und Radwegen? Und also das habe ich jetzt ein bisschen abgespeichert.
Ja, das muss ich auch sagen, auch im Bereich der Stadtentwicklung. Das ist in Paris ganz besonders spannend zu beobachten. Ich war ja 15 Jahre dort und in diesen 15 Jahren wurde die Stadt ja einmal komplett verändert. Die Seineufer wurden autofrei gestaltet. Die Anne Hidalgo, also die Bürgermeisterin, wie du gerade gesagt hast, die hatte einfach vehement ihre grünen Zweige ausgebreitet. Die Boulevards wurden mit Fahrradwegen ausgestattet und das wurde alles ursprünglich auch sehr stark kritisiert, besonders von den Anwohnern, weil natürlich dort Gewohnheitsstrukturen gerade auch in der Mobilität durcheinander geworfen wurden. Aber die Stadt ist dadurch so viel lebenswerter geworden und auch grüner im Sinne der Luft und in der Erlebbarkeit. Das ist schon beeindruckend. Da waren die schon sehr schnell und agil und haben das alles total kreativ gut umgesetzt.
Seit also diesem Jahr gibt es auch erstmals mehr Pendlerinnen, die Fahrrad fahren als Auto fahren. Und Paris ist eh eine Reise wert, also es lohnt sich schon anzusehen.
Ja genau, das ist jetzt ein Paris-Tipp, Christina. Wir müssen nach Paris oder du musst mit deinem Büro nach Paris.
Da waren wir schon.
Habt ihr schon alles gemacht? Meine Güte, ja, guck mal, ihr seid auch ganz weit vorne. Ja, das klingt super. Also Zukunftstipp Paris, Mut, Neugier, flexibel bleiben. Das klingt auch gut. So machen wir uns auf den Weg.
Danke für deinen Blick über die Grenzen hinaus, sag ich mal, in Bezug auf unterschiedliche Kulturen, Materialien, mutige Menschen. Und ja, danke fürs Gespräch von mir schon mal.
Ja, danke Christina, danke Katrin, vielen Dank.
Und wir haben noch einen Mini-Zukunftsimpuls, Christina, ne? Der steht jetzt gar nicht auf meinem Zettel, aber mir fällt es gerade ein, wir geben ja ein Seminar, Zukunftsmanagement, ne? Das machen wir mal in die Shownotes. Wir müssen ja nicht mehr dazu sagen. Aber da geht es auch darum, sich für die Zukunft gut aufzustellen.
Das stimmt. Und alles zu Marie-Sophie findet ihr auch in den Shownotes. Unter anderem fand ich ganz interessant, am Anfang Megatrend. Gesundheit ist ja auch einer der Megatrends. Und da hast du das so schön ins Spiel gebracht zu Wohnen und Gesundheit.
Und den Fädelpreis können wir auch einpacken. Der auch betrifft ja euch beide. Also uns, ne? Genau. Ich war ja auch mal dabei zu Beginn. Genau. So. Packen wir alles in die Shownotes.
Macht's gut.
Ja, tschüss. Danke. Tschüss.
Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.